Als Helmut Schmidt Bundeskanzler wurde, galt er als Macher. Am Ende seiner Amtszeit wurde er eher als ein Meister des Machbaren angesehen. Ein Staatsmann mit Augenmaß und mit einer Fähigkeit zur Reflexion, die sich in Reden über Wissenschaft und Religion, über Musik und bildende Kunst manifestierte. Der Wert des Buches und die Wichtigkeit der Lesekultur bilden ein Leitmotiv seiner kulturellen Reden. Zum Jahrestag der nationalsozialistischen Bücherverbrennung hielt Bundeskanzler Schmidt eine vielbeachtete Rede vor der Deutschen Lesegesellschaft in Mainz, wo er zunächst auf die geschichtlichen Wurzeln und Folgen des geistigen Terrors einging, die während des Nationalsozialismus vom Staat ausgeübt wurde. Dann sprach er von den Gefahren der Gegenwart.
Die überwältigende Mehrheit heutzutage lehnt Führerkult ab und Antisemitismus und Verehrung der Nazi-Herrschaft, Militarismus lehnt dies alles ab, bei Jüngeren noch stärker als bei Älteren. Die große Mehrheit befürwortet unsere parlamentarische Demokratie und eine Wiederkehr der braunen Ideologie hätte heute nur sehr geringe Chancen. Aber ein Rückfall in allgemeine Geistlosigkeit und Ignoranz ist damit noch keineswegs ausgeschlossen. Ich kann zu der Gefahr eines neuen Analphabetismus nur einige sehr unfertige Gedanken vortragen. Mir scheint, diese Gefahr ist noch nicht klar zu beschreiben, aber sie beschäftigt mich und sie bedrückt mich. Ich will zunächst sagen, was ich nicht meine, zumindest was ich nicht zentral meine. Ich denke nicht daran, mich einem allgemeinen Kulturpessimismus anzuschließen oder einem allgemeinen Literaturpessimismus, wie er zum Beispiel vor 10 Jahren im Kursbuch zur Mitteilung vom Tod der Literatur geführt hat. Ich will mich dem auch dann nicht anschließen, wenn ich lese, dass Germanistikstudenten aus ihrer Schulzeit von der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts nichts mitbrächten als Werther und Maria Stuart und von der Literatur des 20. Jahrhunderts nichts als ein paar Kostpröbchen von Brecht und von Böll. Ich habe auch nicht die Absicht, zum heutigen Tage dem Buch meine Referenz zu erweisen durch Schelte der elektronischen Medien. Vielmehr, angesichts des Atavismus, der damals vor einem halben Jahrhundert zum Ausbruch kam, als bei uns die Bücher brannten, angesichts der Berichte, aus denen ich zitiert habe, frage ich mich, ob es damals allein gegen ein sogenanntes undeutsches Schrifttum gegangen ist oder ob es nicht etwa zum Teil auch ganz allgemein gegen Literatur ging, ganz allgemein gegen das geschriebene Wort. Und war dies vielleicht nur deshalb möglich, weil nur zu wenige ein persönliches, ein positives Verhältnis zur Literatur hatten, das als Gegengewicht hätte wirken können? Oder dass das Gift der Literatur Verachtung hätte neutralisieren können? Manche von uns, die damals heranwuchsen, haben Glück gehabt, ich zum Beispiel. In den Jahren 1933 und 34 und 35 und 36, ich war damals 14 und 15 und 16, 17 Jahre alt. Ich hatte eine Lehrerin, die abends in ihrer Wohnung mit uns las. Es war sozusagen eine private Lesegesellschaft sehr junger Menschen unter ihrer Leitung. Die gleichzeitige Beeinflussung durch die Hitlerjugend konnte letztlich unser Empfinden, unsere Aufnahmebereitschaft nicht entscheidend einengen auf diesen geistlos, primitiv, grobschlächtigen Blut- und Bodenmythos, der damals im Schwange war, weil diese Lehrerin und einige ihrer Kollegen dem entgegenstanden und weil durch sie die Literatur und übrigens auch die Kunst dem entgegenstanden. So weiß ich also seit meiner Jugendzeit, dass Literatur und Lesung und Lesen Bildung ist und ich habe es seither beherzigt, auch wenn heutzutage nachts dafür nicht viel mehr als eine halbe Stunde Zeit ist. Ich denke, wer politisch handeln soll, der muss auch lesen und nicht darf das Handeln Nicht darf die politische Tat sich in einer anderen Welt vollziehen, in einer wortlosen Welt sich vollziehen. Im Vorspiel auf dem Theater heißt es, und Sie kennen es alle, wo der Direktor den Theoretiker und die Schauspieler mahnt, dass die Aufführung doch nun endlich beginnen müsse. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Diese beiden Goethe-Zeilen werden bei uns verräterisch oft gebraucht. Später dann, gewichtiger, nach dem Osterspaziergang, als Faust das Neue Testament ins Deutsche übertragen möchte, stockt er schon. Am Anfang der ersten Zeile, im Anfang war das Wort. Ich kann, sagt Faust, das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Der Sinn, die Kraft, ihm hilft der Geist und auf einmal sieht er Rat und schreibt getrost, im Anfang war die Tat. Ich will nicht über die Spannung zwischen Wort und Tat reden, die Herr Professor Schneider vorhin, wenn auch kurz, nur angeleuchtet hat. Ich weiß auch, dass das Wort nicht allein die Demokratie stützen und bewegen kann, besser gesagt, nicht allein den demokratischen Prozess stützen und vorwärts bewegen. In unserer gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation zum Beispiel, da gibt es vieles zu tun, wenn die Hauptbücher unserer Wirtschaft, unseres Handels, vor allem aber wenn die Beschäftigung wieder in Ordnung kommen sollen, das heißt, wenn der Strukturwandel unserer Wirtschaft gelingen soll, große Worte helfen da nicht weiter. Aber andererseits weiß ich doch, ohne das Nachdenken, ohne das Nachlesen dessen, was andere vorher geschrieben haben, ist Demokratie gewiss nicht zu erhalten.
Ein weiteres Leitmotiv des Denkens Helmut Schmidts ist das Prinzip Verantwortung. Als Politiker befasste er sich mehrmals mit der Verantwortung des Staates. Auf der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft sprach er von der Verpflichtung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft.
Es hat in geschichtlicher Vergangenheit leuchtende einzelne Beispiele von Personen gegeben, in denen die mögliche Einheit von wissenschaftlicher Spitzenleistung und von Universalität erreicht worden ist. Man mag mir einwenden, dass das in der Gegenwart von der Kompliziertheit der Sache her gar nicht mehr möglich sei. Und ich muss dagegen halten und muss sagen, von der Verantwortung, von der gesellschaftlichen Moral des Wissenschaftlers her, bleibt die Anstrengung zum umgreifenden Überblick unausweichlich geboten. Ich will das Wort von der Bringschuld wieder aufnehmen und unter dem Gesichtspunkt dieser Verantwortung gegenüber der Gesellschaft etwas erweitern. Ich möchte appellieren an die Forscher und Wissenschaftler, sich der Anstrengung zum ordnenden Überblick nicht zu entziehen. Und das heißt dann vielleicht in einer Vorstufe auch zum einordnenden Überblick des eigenen Feldes, zwecks Erreichung geistiger Ordnung insgesamt nicht zu entziehen. Anders als die Menschen am Hochofen und an den Fließbändern genießen Sie, meine Damen und Herren, ein sehr seltenes Privileg. Sie haben Ihre Lieblingsbeschäftigung zu Ihrem Beruf machen können. Er lüstert eben mit entwaffneter Ehrlichkeit, völlig überzeugend gesagt, er forscht, weil es ihm Spaß macht. Er hatte mich zitiert, ich segle, hätte ich mal gesagt, weil es mir Spaß macht. Das ist wahr, das war mein Hobby, nicht mein Beruf, ob der Beruf immer nur Spaß macht. Sie haben das große Privileg, dass in den meisten Ihrer persönlichen Lebenslaufbahnen Hobby und Beruf übereinstimmen. Und Ihr Beruf ist Ihr wichtigstes Hobby, das jedenfalls. Ein solches Zusammentreffen kann freilich kaum jemals einer Fabrikarbeiterin gelingen, meine Damen und Herren, dass Beruf und Hobby zusammenfallen. Es ist schier undenkbar, dass ihr das gelingt.
Bei aller Ernsthaftigkeit hatte Schmidt durchaus etwas übrig für die leichte Muse. Ein Jahr nach seinem Sturz bedankte sich der Altbundeskanzler auf einer Feier zu seinem 65. Geburtstag bei seinen Freunden aus aller Welt mit folgenden Worten.
Hamburg als Vaterstadt, das bedeutet viel Geschichte, bedeutet Welterfahrung, bedeutet aber auch Ärger über manche Borniertheit. Und es bedeutet schöpferische Lust an Hamburgs Möglichkeiten. Hamburg hat mich sehr geprägt und hat mich auch sehr gut behandelt. Daraus ergab sich immer die Verpflichtung, gleichgültig, und die Pflicht gleichgültig, an welche Stelle man gestellt war. Die Stellen haben gewechselt, auf und ab hat gewechselt. Am Schluss scheint es jedenfalls den Rednern von heute Abend einen Sinn ergeben zu haben. Das soll allerdings nun nicht nach Altersresignation klingen. Rochefoucauld hat zwar gesagt, ein alter Mann gebe gute Ratschläge, um dadurch sich darüber hinwegzutrösten, dass er kein schlechtes Beispiel mehr geben könne. Aber ein schlechtes Beispiel habe ich zu vermeiden gesucht. Wilhelm Busch hat das treffend in seinem Gedicht Der alte Narr beschrieben, das ich Heinz Reinke verdanke. Der ist im Oktober vorigen Jahres in Möbius Schiff, ich glaube bei der zweiten oder bei der dritten Flasche Wein, Heinz Reinke, vorgetragen hat. Und das geht so. Ein der alt geworden mittlerweile, stieg eines Tages vom Gerüst und sprach, nun will ich unten bleiben und nur noch Hausgymnastik treiben, was zur Verdauung nötig ist. Da riefen alle, oh wie schade, der Meister scheint doch allnach grad zu schwach und steif zum Seil besteigen. Ha, denkt er, dieses wird sich zeigen. Und richtig, ehe der Markt geschlossen, trat er aufs Neue die alten Possen, hoch in der Luft, und zwar mit Glück, bis auf ein kleines Missgeschick. Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte Narr, jetzt bleibt er krumm, so äußert sich das Publikum. Eingedenk des mir von Heinz Reinke vermittelten Rates von Wilhelm Busch bin ich also nicht wieder auf das Hochseil aufgestiegen. Ich werde es auch trotz Rainer Barths liebenswerter Einladung heute Morgen in der Welt nicht wieder tun. So viel über einen alten Narren. Der Weg ist, der Abend ist spät, verehrte Freunde. Meine Frau und ich bedanken Ihnen für die Zuneigung und für die Freundschaft, die Sie so lange hat ausharren lassen. Spätestens jetzt kommt mir das Wort Thomas Manns in den Sinn, die Vision einer Schinkensemmel. Denn nicht nur die Freundschaft braucht Nahrung. Und so habe ich also am Schluss den Auftrag auszurichten, draußen sei das Buffet angerichtet. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ganz wesentlich für das Weltbild des Helmut Schmidt ist die Musik Johann Sebastian Bachs gewesen. Der passionierte Klavierspieler hat an Schallplattenaufnahmen der Musik Bachs und Mozarts mitgewirkt. Liebe und Respekt für das Werk des Leipziger Thomaner Kantors verkündete Schmidt in einer Festansprache zum 300. Geburtstag des Komponisten in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis.
Alles, was zu Bachs Zeit politische und gesellschaftliche Wirklichkeit bedeutete, das ist nun schon längst vergangene Geschichte. Die Konflikte von damals sind längst begraben und beinahe vergessen. Unsere politische Gegenwart trägt von ihnen keine Spuren mehr. Es sei denn die Parallele, dass auch damals Deutschland sich langsam von materiellen und geistigen Verwüstungen zu erholen suchte, die der 30-jährige Krieg angerichtet hatte. Die Schatten jenes Krieges haben lange auf Deutschland gelegen, und sie haben manche Fehlentwicklung manches Zu-spät-Kommen der deutschen Nation und auch manche Übertreibung nach sich gezogen. Bach ist aber nicht Geschichte, sondern Bach ist Gegenwart und Zukunft. Er war einer der größten Deutschen, aber nicht hat sein Deutschsein seine Musik bestimmt, denn er holte sich seine Anregungen aus vielen Himmelsrichtungen, vor allem auch aus Italien, von Vivaldi. Sondern Bach hat auf das Stärkste die deutsche Musik bestimmt und sie beeinflusst. Mozart, Beethoven, Brahms, viele andere haben sich dazu bekannt. Es war wohl Ausdruck des oft gefährdeten und oft missbrauchten deutschen Nationalgefühls, dass einige Bach bisweilen sehr eifersüchtig zum deutschen Musiker par excellence stilisiert haben und dass seiner Musik die Verdrehtheiten und die künstlichen Überhöhungen deutschen Nationalismus unterlegt worden sind. Dennoch, das möchte ich sagen, kein Volk kann ohne geschichtliche Identität auskommen. Und wenn einige heute unsere deutsche Vergangenheit nur als eine Kette von Versagen und von Versäumnissen und von Verbrechen wahrgenommen wissen wollen, dann kann die Gegenwart, dann kann die Zukunft unseres Volks ins Schwanken geraten. Die Zukunft kann verloren werden. Eine solche Geschichtserfassung kann zur sich selbst erfüllenden Prophetie werden. Sie kann neue Katastrophen zeugen. Es ist wahr, deutsche Geschichte hat große Schatten, aber sie ist keineswegs gleichbedeutend mit Finsternis. Da gibt es auch sehr viel Licht und Glanz. Und die Verehrung, die deutscher Musikkultur überall in der Welt entgegengebracht wird, sie darf uns zu ein wenig Stolz bewegen. Stolz darüber, zu dem großen kulturellen Zusammenhang Europas, zu dem Kontinuum, zu dem auch Bach gehörte, zu dem Kontinuum, in welchem Bach als Vollender und Verwandler wirkte, dass wir zu diesem Kontinuum dazugehören. Und dieser Stolz ist dann umso legitimer, wenn wir keinen Alleinbesitz behaupten und beanspruchen, nicht bei Bach und nicht bei den anderen Großen in der Musik. Musik ist ein internationales, ein transnationales, kulturelles Phänomen. Zum Schluss, meine Damen und Herren, angesichts der Überflutung unserer Kinder mit Fernsehen und Geräusch habe ich vor einigen Jahren einmal zur Pflege der Lesekultur aufgerufen, damit wir nicht zu einem Volk der Manipulierten oder der Saturierten und Manipulierten werden sollen. Ich würde gerne heute hinzufügen, ohne Musik kann auch die Bahn abschüssig in Stumpfheit und Borniertheit führen. Ohne Musik, das könnte durchaus das Schicksal einer Generation werden, die in einem Meer von Geräuschen ertrinkt, von Geplärr und Geleier, wie Bach das genannt hat. Es geht um Bewahrung und um immer neue Erschaffung der Musikkultur der Lebenden. Lasst uns also dafür sorgen, dass in unseren Wohnungen und dass in unseren Schulen gesungen wird und Musik gemacht wird, auf dass die Nachwachsenden lernen, daran Freude zu haben. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Es wird Zeit für jene Sprache, die unsere Seele ohne Umwege erreicht, die keinen Irrtum kennt und keine Lüge. Es wird Zeit für Bachs Musik und für seine Kantate »O ewiges Feuer«.
Zwischen der Kultur der Vergangenheit und der Beschaffenheit der Zukunft spannt sich ein weiter Bogen. entsprechend weitschweifig die programmatische Rede mit dem Titel »Mut zur Zukunft«, die der fast 70-jährige Schmidt auf dem Deutschen Kommunikationstag in Berlin am 20. April 1988 hielt.
Barbara Tuchman hat ein fabelhaftes Buch, das inzwischen in Deutsch erschienen ist, geschrieben. Deutschen heißt es »Der ferne Spiegel«, wo uns die Finsternis des 14. Jahrhunderts, des Jahrhunderts der Pest, des Hundertjährigen Krieges, als Spiegel unserer Zeit entgegengehalten wird. Vielleicht ein bisschen pessimistisch. Aber in manchen Demokratien sind inzwischen die Wähler pessimistisch, was Vertrauen angeht in die Kompetenz, in die Fähigkeit ihrer politischen Eliten, mit der Zukunft, mit den Problemen der Zukunft richtig umzugehen. Das ist durchaus eine Gefahr für die Demokratie. Dazu kommt dieser von den modernen Medien beinahe prämierte Populismus, der Hang zum Populismus bei den Politikern oder der Hang zur Hysterisierung bei den jugendlichen Moderatoren auch in unseren Medien. Man liest in solchen Zusammenhängen manchmal das Schlagwort vom Wertewandel. Ich halte davon, offen gesagt, fast nichts. Ich bin tief überzeugt, dass die Grundrechte unseres Grundgesetzes, die Artikel 1 bis 19, hinter denen ja Wertentscheidungen stehen, die wir Deutschen nach dem Kriege, nach der Nazizeit, nach dem Fehlschlag der ersten deutschen Demokratie, nach dem Fehlschlag des Brahma-basierenden Kaiserreichs bitter genug uns errungen haben. Ich bin tief überzeugt, dass diese Wertentscheidungen hinter den Grundrechten der Artikel 1 bis 19, dass die nicht nur waren und gegenwärtig sind, sondern auch bleiben müssen, die von uns allen gemeinsam akzeptierte moralisch-geistige Grundlage unserer Gesellschaft. Und kein Wandel dieser Werte ist vonnöten und ist erwünscht. Man kann das Wort Wertewandel auch in ganz anderem Sinne verstehen und manchmal wird es auch in einem anderen Sinne durchaus akzeptabel, wie mir scheint, gebraucht. Das Wort ist dann legitim, wenn es meint, die Abkehr von einer quantitativen Maximierung von Produktion oder von Marktanteilen oder von Gewinnen oder von Bruttosozialproduktzuwächsen, von sogenannten Wachstum, und stattdessen meint die Hinwendung zur Qualität des Lebens. Wenn das gemeint ist, dann ist das Wort vom Wertewandel gerechtfertigt und ist sogar, denke ich, zu begrüßen. Und dann sollte es allerdings auch von den Unternehmungen begrüßt werden. In diesem Sinne sollten auch Unternehmungen nicht nur respondieren auf die kurzfristigen Antworten kurzfristiger Marktforschung oder auf kurzfristig erfolgreiche Trends antworten, die vielleicht schon übermorgen ihre Bedeutung verloren haben werden. Und dann sollten auch Unternehmungen nicht nur den Tanz um das goldene Kalb für das eigentliche Agens ihres Tuns ansehen. Im Schluss, meine Damen und Herren, für die Dilemmata, von denen ich gesprochen habe, gibt es keine Allheilmittel. In jener Rede, die ich am Eingang zitierte, 1980 gehalten unter der Überschrift Mut zur Zukunft, habe ich damals geschlossen, wenn wir alle bei sehr verschiedenen Ausgangspunkten und sehr verschiedenen Ausgangspositionen, wenn wir alle in schwieriger Zeit offen sind für neue Gedanken, wenn wir gerechte Lösungen suchen, wenn wir solidarisch handeln, wenn wir unsere ganze Kraft für den Frieden einsetzen, dann darf jeder von uns der Zukunft mit Mut entgegensehen. Soweit das Zitat. Und ich würde heute hinzufügen, die Zukunft wird das sein, was wir aus ihr machen. Und Mut zu dieser Zukunft, das hat mit Leichtfertigkeit oder mit Leichtsinn schon gar nichts zu tun. Frau Lorin hatte recht. Mut zur Zukunft, der muss voraussetzen, den Willen zur Verantwortung für diese Zukunft. Das, was wir ausmachen, haben wir zu verantworten. Und dabei, denke ich, muss der alte Protagoras recht behalten, der damals gesagt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und ich denke, dass wir unsere Hoffnung setzen dürfen, ja, dass wir uns verlassen müssen auf die praktische Vernunft, zu der wir alle fähig sind. Vielleicht dürfen wir auch Hoffnung setzen auf das, was mein verehrter Freund Karl Popper einmal von den Theorien der Wissenschaft gesagt hat. Und vielleicht gilt das ja dann auch von unserem unternehmerischen Handeln oder von unserem politischen Handeln. Er hat gesagt, mit unseren Theorien ist es wie mit unseren Kindern. Oft kommt mehr dabei heraus, als wir hineingelegt haben. Herzlichen Dank.